Hallo und herzlich willkommen zurück zum Erfolgskunden-Podcast mit Michael Andresen, das bin ich. Es geht heute in dem Podcast um Verstehen, was Kunden wirklich wollen. Also die Kunst des Verstehens, nicht des Zuhörens. Das wird oft verwechselt. Ja, das wird ein ganz toller Podcast, weil wir reden natürlich einerseits über die Kunst des Verstehens, nur was gehört da alles dazu? Also die Ziele und Wünsche des Kunden wirklich zu identifizieren, das hat eine ganze Menge natürlich mit der Kunst des Verstehens, nicht nur des Zuhörens zu tun, aber auch mit der Bedeutung von Empathie. Wie schaffe ich es denn, Empathie beim Kunden aufzubauen? Ist natürlich für das Verständnis des Kunden auch extrem wichtig. Dann werden wir über verschiedene Fragetechniken sprechen, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Also wie identifizierst du denn die Ziele und Wünsche des Kunden richtig und welche Fragetechniken kannst du dafür benutzen? Und dann natürlich auch, wie machst du mit diesem Konzept, also mit dem Verstehen des Kunden und den Fragetechniken der Empathie langfristig eine bessere Kundenbeziehung und natürlich mehr Umsatz. Fangen wir erstmal mit dem Verstehen an. Viele Menschen da draußen glauben, dass sie dem Kunden zuhören. Es gibt sogar Active Listening, also Active Listening, aktives Zuhören. Und aktives Zuhören finde ich schon wieder ein bisschen zu wenig, weil es geht nicht nur ums Zuhören. Ich würde das Wording verändern. Wie ihr ja wisst, habe ich eine NLP-Ausbildung. Das heißt, Wording ist wichtig. Es geht darum, den Kunden zu verstehen. Und das bedeutet nicht nur zuhören, düdüdüdüdüd, ja, sondern auch zu reflektieren. Aber nicht während der Kunde redet oder vielleicht auch schon während der Kunde redet. Aber trotzdem solltet ihr in der Lage sein, währenddessen zuzuhören, weil es kann natürlich sein, während ihr überlegt und euch schon eine Antwort einfallen lasst, dass in dem Moment vielleicht sogar was Wichtiges gesagt wird. Und deswegen auch die Aufmerksamkeit beim Kunden. Also, da geht es darum, Verstehen des Kunden, nicht nur zuhören. Und das ist die größte Herausforderung für die meisten Leute da draußen, weil sie der Meinung sind, naja, ich weiß ja schon, was der Kunde will. Er hat mir ja schon gesagt, was er möchte. Er möchte, dass ich seine Hochzeit fotografiere. Ja, wunderbar. Jetzt hast du ein Bild davon, wie du zum Beispiel eine Hochzeit fotografierst. Der Kunde hat gesagt, ich brauche ein Speichersystem, ja, damit meine Daten sicher gespeichert sind. Jetzt hast du schon eine Lösung im Kopf. Aber es gibt ja wahrscheinlich noch ganz viele Themen, die das Ganze auch begleiten, die dem Kunden vielleicht dabei auch noch wichtig sind. Und nicht nur, dass die Daten sicher gespeichert sind. Und da geht es natürlich darum, dass dann auch wiederum zu hinterfragen und nicht nur auf die Lösung, die du jetzt schon im Kopf hast, sondern vielleicht, und da kommen wir bei den Fragetechniken noch dazu, herauszufinden, was ist dem Kunden eigentlich wichtig, die Bedarfsanalyse richtig zu machen. Und das ist natürlich auch nach dem Verkauf noch wichtig, dass man während man verkauft, na klar, diese ganze Bedarfsanalyse macht und dann auch die Abschluss- und die Abschlussverhandlungen entsprechend führt. Wenn dann aber das Projekt umgesetzt wird, wenn mein Auftrag da ist, wenn ich mit dem Kunden in die Interaktion gehe, dann sollte ich trotzdem noch mit ihm sprechen. Hat sich irgendetwas geändert? Ja, was hat sich getan bei Ihnen? Gibt es irgendwelche Herausforderungen, mit denen wir uns vorher noch nicht beschäftigt haben? Weil die Zeit schreitet ja voran. Die Uhr bleibt ja nicht stehen. Und deswegen kann es durchaus passieren, dass es ein paar Änderungen gibt. Sehr wohl auch auf personeller Ebene bei dem einen oder anderen. Oder natürlich auch von, wenn ihr jetzt wieder beim Fotografen sind, vom Veranstaltungsort, wenn wir beim Anwalt sind, ja, die Lebenssituation hat sich vielleicht geändert. Das heißt, wir dürfen nie davon ausgehen, dass das, was wir ursprünglich vereinbart hat, auf lange Zeit Bestand hat. Hat es nicht. Das kennt ihr von euch selber, wie schnell sich eure Anforderungen verändern. Ja, zum Beispiel, ihr überlegt, euch ein Auto zu kaufen. So, jetzt toll. So einen schönen BMW, das Vierermodell, ein schönes Coupé. Ja, weil, gut, es gibt ja auch noch andere Autos, aber ihr wisst es ja schon, ich kenne mich mit dieser Marke eben am allerbesten aus. Ich könnte auch das Fahrzeugmodell weglassen. Also reden wir mal von einem Coupé, damit sich jeder damit wohlfühlt, der sich, mit dem Gedanken beschäftigt. Es gibt ja, wie gesagt, auch andere Coupés. Und Dann fangt ihr an, euch mit eurer Freundin, Lebenspartner, wie auch immer, umzuschauen und euch ein schönes Coupé auszusuchen. Und kurz bevor ihr den Auftrag erteilen wollt, um das Auto zu kaufen, sagt euch eure Lebenspartnerin, ich bin schwanger. Tja, nun, also vielleicht doch kein Coupé, ne? Weil im Coupé ist vielleicht ein bisschen wenig Platz für Kinderwagen. Also wird es vielleicht doch eher dann einen Touran oder ein. Wie heißen die jetzt noch gleich? Ja, die, ihr wisst schon, die mit dem großen Kofferraum hinten. Ja, also keine Limousine, kein Coupé, sondern ein Auto mit ein bisschen Platz. Also können sich durchaus Lebensumstände verändern. Und bis vor ein paar Tagen war der Verkäufer bei dem Autohaus total begeistert und sehr sicher, dass ihr ein Coupé kaufen werdet. Und dann kommt ihr auf einmal an und sagt, nein. Ja, so. Und klar, das wird der Verkäufer vorher nicht elicitieren können, weil das wusstet ihr ja bis dahin selber noch nicht. Aber deswegen ist es so wichtig, tatsächlich immer wieder auch nachzufragen. Hat sich was an der Situation verändert? Und das ist für die Betreuung des Kunden nach dem Verkauf natürlich noch viel wichtiger als vor dem Verkauf, weil vor dem Verkauf mag das ja noch klar sein bis zum Abschluss, aber dann in der Umsetzungsphase gibt es ganz viele Änderungen, die beim Kunden anstehen. Ich war letztens, war ich auf einem Netzwerktreffen, das war sehr, sehr spannend. Und da hat jemand gefragt, weil es ging darum, wie man sich untereinander auch weiterempfehlen kann. Und da hat jemand gefragt, sag mal, kennt ihr Kunden, die gerade umziehen? Weil das war eine Bürodesignerin. Ja, und kennt ihr denn Kunden, die umziehen? Hat sich keiner gemeldet. Das waren ungefähr 100 Unternehmer im Raum. Meine Frage wäre jetzt gewesen, kennt ihr denn Unternehmer, die nicht umziehen? Und ich gehe davon aus, dass sehr viele Hände auch unten geblieben wären. Und das ist aber auch eine sehr wichtige Antwort und eine vor allen Dingen Information für euch, ob ihr wisst, ob eure Kunden vielleicht auch umziehen. Es hat nicht zwingend was mit eurem Business zu tun, aber es bedeutet eine komplette Umwälzung beim Kunden. Und daraus entstehen wieder neue Projekte. Ja, jetzt, das ist ja völlig egal. Also gut, beim Fotografen, wer die Hochzeit fotografiert, jetzt vielleicht nicht, außer der Standort wird verwechselt wird, der Standort wird verändert, ne? Weil man zieht ja dann um und vielleicht macht man dann die Hochzeit doch woanders. Und also kann das durchaus Einflüsse auch für einen Fotografen haben. Und ein Anwalt, ja, wenn es darum geht, jetzt hier Familienrecht und so weiter, dann hat das durchaus auch Implikationen auf die weitere Vorgehensweise. So, und das IT-Systemhaus sowieso. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr die richtigen Fragen stellt, dass ihr wisst, was passiert beim Kunden noch nebenbei. Also nicht nur während des Projektes, nicht nur bezüglich der Aufgabe, die ihr bekommen habt, sondern eben auch drumherum. Und das ist extrem wichtig. Und wir werden dazu auch später noch eingehen im Detail, welche Informationen sind eigentlich wichtig für euch, damit ihr mit dem Kunden auch mehr Umsatz machen könnt, um Projekte auch neben der Spur zu identifizieren. Ich habe es jetzt ja gerade ein bisschen ausgeführt. Und das ist das Thema Zuhören. Deswegen, wenn der Kunde redet, dann so. Aber er soll natürlich nicht, und die Leute gibt es ja auch, dass er die ganze Zeit redet und ihr kommt gar nicht zum Fragen stellen. Weil wer führt das Gespräch? Derjenige, der die Frage stellt. So. Und jetzt gibt es ja auch Leute da draußen, sind eher die Ausnahme, aber es gibt auch Leute da draußen, die sehr viel reden und so lange reden, bis sie irgendwann unterbrochen werden. Und dann habt ihr auch die Erlaubnis, aber dazu müsst ihr euren Kunden kennen, damit ihr wisst, ist das ein Kunde, der mir jetzt was Wichtiges mitzuteilen hat? Und deswegen erklärt er das so lange, oder ist das jemand, der sowieso immer so lange redet? Ja, wenn es irgendwann mal, da kriegt ihr, wenn ihr das, deswegen Empathie, da kriegt ihr irgendwann so ein Störgefühl, ja, irgendwas in euch drin sagt euch, na, jetzt weicht er aber vom Thema ganz schön genau, ganz schön weit ab. Jetzt glaube ich, kann ich ihn unterbrechen. Und dafür gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das am sinnvollsten und am höflichsten macht. Am einfachsten ist zum Beispiel den Namen nennen, weil wenn man den Namen nennt, hört der andere auf einmal zu. Ja, also Andresen. So, zack, bin ich leise, weil da hat jemand meinen Namen gesagt und ich will natürlich hören, was jemand zu mir zu sagen hat, der meinen Namen gesagt hat. Also das Höflichste tatsächlich jemanden zu unterbrechen, und das kann ich, wenn ihr den Kunden besser kennt, könnt ihr auch den Vornamen sagen. Ja, also das ist eine sehr, sehr höfliche Art und Weise, den jemanden zu unterbrechen. Genau. So, und dann könnt ihr wieder weiter in das Thema einsteigen, wie es denn mit den Informationen aussieht, was ihr denn noch alles braucht. So, und das Thema, wie baue ich denn auch Empathie auf, ist ja auch ganz wichtig. Und dazu gibt es zum Beispiel, das ist beim NLP, wenn man jetzt, es tut mir leid, das ist nun mal das, was ich gelernt habe auch und wo ich sage, das ist sehr wichtig und viele Leute machen es von Prinzip her sowieso am Anfang richtig. Aber es gibt auch Leute, die sollten darauf achten und vielleicht auch verschiedene Dinge ausprobieren. Das nennt sich beim NLP, ist es der Rapport, den Rapport, die zwischenmenschliche Beziehung, die Verbindung aufzubauen. Und das funktioniert auf verschiedenen Ebenen, unter anderem natürlich auch Empathie. Das heißt, ich sollte mit all meinen Sinnen versuchen, meinen Gegenüber wahrzunehmen. Mit all meinen Sinnen heißt, ich höre ihm zu, ne? Ich sehe ihn, ich gucke mir genau an, welche Körpersprache da vielleicht auch zum Tragen kommt. Und nur weil jemand so da sitzt, heißt das ja noch lange nicht, ja, dass er hier versperrt ist, sondern jetzt schaut euch die Gestik, Mimik und den Rest der Körpersprache an und vielleicht sogar auch achtet auf die Tonalität, die er dabei macht und dann werdet ihr feststellen, der sitzt einfach nur bequem. Ja, so. Und naja, jetzt wird es ja in vielen Vertriebstrainings gesagt, ja, ihr müsst dann euren Kunden spiegeln, ja, ihr müsst die gleiche Körperhaltung einnehmen wie euer Kunde, wie affig. Ist das denn? Jetzt stellt euch mal vor, euer Kunde lehnt sich zurück und macht so. Im gleichen Moment lehnt ihr euch zurück und macht auch so. Nein, das macht ihr nicht. Weil das wird nach der spätestens nach der dritten Veränderung, jetzt macht der Kunde mal so. Ja, weil er zuhört. Und dann setzt ihr euch doch auch nicht so hin. Ja, also das ist totaler Quatsch. Und da soll man sehr vorsichtig sein mit diesen einfachen Übungen zum Thema Körpersprache. Da wird sehr viel Nonsens erzählt. Übrigens, was auch nicht stimmt, ist auch etwas, was in vielen Vertriebstrainings, und ich war letztens gerade wieder auf einem, wo das wieder an die Wand geschrieben wurde, wie viel Prozent ist eigentlich Inhalt? Wie viel Prozent ist Tonalität, ist Sprache? Und wie viel Prozent ist Körpersprache und Emotion? Ja, da wird jetzt vielen einfallen, eine kleine Zahl, eine mittlere Zahl und eine große Zahl. Ich will sie jetzt nicht nennen, weil sie falsch ist. Und das ist von Mehrabian, der hat damals eine Studie gemacht. 1963, glaube ich, war das, wenn ich das richtig im Kopf habe. 1963 hat er eine Studie dazu gemacht und hat die aber in den 90er Jahren auf Anfrage widerrufen. Also nicht widerrufen, sondern nochmal erläutert. Weil er auch festgestellt hat, er hat da mal eine Zahl in den Raum geschmissen und auf einmal wird die in sämtlichen Vertriebstrainings, in sämtlichen Kommunikations-Rhetoriktrainings verwendet, um zu beleuchten, wie viel eigentlich Inhalt ist und wie viel Körpersprache und wie viel Emotion. Und das ist einfach falsch, weil Herr Marabian, der hat diese Studie, die er gemacht hat, in einem bestimmten Kontext gemacht. In einem bestimmten Kontext. So. Das ist dann auch in diesem Kontext wichtig und richtig. Aber jetzt verändert mal den Kontext. Jetzt nehmt mal zwei Menschen, die sich über eine Mathematikformel unterhalten. Wie wichtig ist dabei Körpersprache und Emotion? Relativ unwichtig. Da ist natürlich die Information der größte Anteil. Also stimmt das logischerweise nicht, was da immer gesagt wird. Also müsst ihr auch bitte darauf achten, in welchem Kontext bewegt ihr euch und wie kann in diesem Kontext das Verhältnis zwischen Information, Sprache und Emotion, Körpersprache und so weiter sein. So, da müsst ihr jetzt kein Mathematiker für sein und auch kein Psychologe und NLP-Spezialist, aber achtet ein bisschen darauf. Genau. So, deswegen nur nochmal das zur Klarstellung, weil auch das war mir sehr wichtig, das tatsächlich nochmal zu beleuchten. Bitte achtet darauf, dass diese Formel mit der kleinen, mit der mittleren, mit der großen Zahl nicht stimmt. Ja, das kann sich verändern. Beispiel Mathematikformel habe ich ja gerade gesagt. Gut. So, das heißt, Rapport aufbauen, die zwischenmenschliche Beziehung, die Empathie. Also spürt auch, wenn der Kunde zum Beispiel wütend ist oder traurig oder melancholisch oder natürlich auch happy, ja, oder einfach nur normal drauf, aber versucht da reinzuspüren, um das wahrzunehmen. Und dann könntet ihr aber auch, je nachdem, und euer Kundenverhältnis sollte ja mittlerweile immer besser werden, könnt ihr natürlich auch nachfragen, wie geht's Ihnen denn heute? Und jetzt sagt er, gut. Also, gut. Mir geht's gut. Das ist ein bisschen übertrieben, natürlich jetzt. Aber ihr merkt schon, das passt nicht, ja, das ist inkonsistent. Und wenn das passiert, könntet ihr durchaus, wenn ihr ein gutes Kundenverhältnis habt, könnt ihr sagen, also es hört sich so an, als ob es dir gut geht, aber irgendwie spüre ich, da ist irgendwie was über die gerade die Leber gelaufen. Irgendwas passiert, wo ich helfen kann. Nein, alles gut, ja. Und dann holt ihr den Kunden emotional wieder runter. Ihr wisst nicht, aus was für einem Gespräch er vorher rausgekommen ist. Ihr wisst nicht, mit wem er gerade gesprochen hat und was er gerade zu hören bekommen hat. Vielleicht musste er 10 Mitarbeiter entlassen. Vielleicht hat er gehört, dass seine Lieblingstante gerade gestorben ist. Oder sonst irgendwie sowas. Also ihr wisst nicht, aus welcher Information der Kunde gerade herauskommt, um in euer Gespräch zu kommen. Und jetzt wieder. Ganz wichtig, nicht emotional überfordern. Wenn ihr jetzt feststellt, das lernen wir in der NLP-Practitioner-Ausbildung, wenn ihr jetzt feststellt, dass der Kunde emotional vielleicht ein bisschen weiter unten ist, dann könnt ihr nicht hier oben rumtanzen und hey, hurra, hurra machen, weil das ist ein klassischer Mismatch und das wird dem Kollegen, dem Kunden, aber sowas von schnell auf die Nerven gehen. Und wie gesagt, viele Menschen machen das ja automatisch richtig. Deswegen langsam, erstmal, hey, ich sehe gerade, geht dir nicht besonders gut, kann ich irgendwas für dich tun? Kann man machen, ist besser, ja, dann bist du nämlich auch auf dieser Ebene hier unten, emotional, tonalitär. Was du nicht machen solltest, ist, hey, hallo, und das ist ja schön, und ja, wie geht's dir denn? Und Mensch, kann ich dir bei irgendwas helfen? Na, also, das passt nicht. Deswegen guckt, dass ihr in der gleichen Emotion oder ähnlich. Wenn der Kunde jetzt natürlich hier, ich sag mal, nahezu heulend auf dem Tisch liegt, solltet ihr euch nicht heulend daneben legen, sondern versuchen, ihn emotional wieder hochzuholen. Und das passiert, indem man sich erstmal angleicht und dann versucht, durch sein Leading, in das ihr ja kommt, ist auch wieder eine Technik aus dem NLP, dass ihr in das Leading geht und den Kunden emotional oder euren Gesprächspartner Partner, das gilt für alle Kommunikationen, die wir auf der Welt führen, gilt es, in dieses Leading zu gehen und jemanden dann in eine andere Stimmung zu holen. Es ist eine sehr, sehr, sehr geniale Technik, um einen guten Rapport, eine gute Kundenbeziehung, überhaupt eine gute Beziehung aufzubauen. Und das ist emotionale Intelligenz, Leute. Das ist emotionale Intelligenz, sich auf den anderen einstellen und dann versuchen, ihn entweder dahin oder dahin. Ja, es gibt für beides gibt es Gründe und sinnvolle Aktivitäten, warum man das eine oder das andere tun sollte. Und das ist auch gut, ja, wenn ihr zum Beispiel im Verkauf seid und ihr wollt dem Kunden so ein bisschen, naja, jetzt hast du schon seit 6 Monaten keine Datensicherung mehr gemacht. Jetzt stell dir mal vor, du hast, ja, das heißt, der Kunde geht runter. Also, wenn ihr ihm ein Panikszenario vorstellt, ne, dann führt ihr ihn ja auch hier unten hin. So, und dann kommt ihr wieder mit einer Lösung, um das Ganze wieder nach oben zu heben. Ja, siehst du, und das ist Leading. Für alles gibt es da einen Namen. Und es ist spannend, wenn man weiß, was man macht und wie man es tun kann, dass man das einerseits bewusst oder eben auch unbewusst macht. Viele Menschen machen das unbewusst. Oftmals richtig, Gott sei Dank. Und deswegen kann ich, wie gesagt, jedem, ich würde sagen, jedes Kind muss in der Grundschule NLP lernen, also zumindest den Practitioner, dass wir, oder zumindest Techniken aus dem NLP, damit wir wissen, wie wir miteinander kommunizieren können. Vielleicht nicht in der Grundschule, vielleicht erst so in der 5., 6. Klasse oder auch von mir aus in der 8. Klasse. Ja, ist mir wurscht. Hauptsache, sie lernen es. Und dann würde vieles auf der Welt besser laufen, weil wir viel einfacher auf andere Menschen eingehen können. Ja, das ist das Thema Empathie und deswegen ist das so wichtig. Ja, deswegen ist das so wichtig, dass ihr mit euren Kunden in ein gutes Verhältnis kommt, auch auf der emotionalen Ebene, wie ich gerade gesagt habe, in ein Verständnis kommt. Und auch das ist Zuhören. Ne? Also die tonalitären Stimmungsschwankungen wahrzunehmen. Und ja, dann dementsprechend zu reagieren. Da geht es jetzt nur um zwischenmenschliche, emotionale Beziehung. Ihr müsst mit dem ja nicht eine große Liebesfreundschaft aufbauen oder mit der, sondern es geht ja einfach nur darum, dass man ein Vertrauensverhältnis schafft. Und wenn ich mir vorstelle, dass es da Menschen gibt, die das nicht können, die einfach über die Emotionen, über die Tonalität, die Ängste, Nöte und so weiter ihres Gegenübers hinweggehen und einfach nur ihren Content raushauen, ohne ja, dass es ihnen wichtig ist, ob das beim anderen ankommt und dass es für den anderen interessant ist. Dann stellen sich mir die Nackenhaare auf. Also es sind so Dinge, die mag ich nicht. Aber gut, es ist, muss ja nicht jeden heilen und helfen, sondern nur denen, die es wollen. Und wenn ihr es wollt und mehr wissen wollt, hinterlasst mir natürlich gerne wie immer einen Kommentar. Folgt mir auf Social Media und dann können wir da gerne mal etwas tiefer in das Thema reingehen. Fragetechniken. Ja, jetzt kommen wir zu den Fragetechniken. Und das ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema, weil da gibt es ganz viele verschiedene Fragetechniken, die in bestimmten Kontext Sinn machen. Und jetzt dürft ihr euch was zu schreiben nehmen, weil jetzt wird's spannend. Weil jetzt könntet ihr vielleicht noch was lernen. Es sei denn, ihr habt schon alles gelernt, was mit Verkauf und Fragetechniken und Einwandsbehandlung und so weiter zu tun hat und seid da schon perfekt, dann lasst es, nehmt euch keinen Stift, ja, weil dann werde ich euch jetzt vielleicht langweilen, aber ich glaube nicht, selbst dann, wenn ihr schon der Spezialist seid, denke ich mal, wird entweder die Wiederholung gut für euch sein oder es wird doch noch etwas Neues geben, weil jedes Mal, wenn man vielleicht auch den gleichen Content nochmal hört, nur von jemandem anderen und anders dargestellt, kann es ja passieren, dass man Dinge hört, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat. Dazu kommt natürlich, dass sich euer Lebensumfeld verändert hat. Das heißt, jetzt sind auch andere Dinge für euch wichtig. Also hört jetzt genau zu, nehmt euch einen Stift und schreibt euch auf Folgendes. Wir fangen mit der ersten Fragetechnik an und die kennt aber tatsächlich wahrscheinlich fast jeder. Offene Fragen. Offene Fragen heißt eine Wie-Frage, keine geschlossene Frage, keine Ja-Nein-Frage, sondern eine Frage, mit der der Kunde ins Erzählen kommt. Das sind Fragen, die ihn dazu bringen, etwas ausführlicher zu werden, vielleicht sogar noch tiefer in eine bestimmte Materie einzusteigen. Und das gibt euch dann logischerweise auch tiefere Einblicke, als wenn ihr fragt, haben Sie schon ein Speichersystem? Haben Sie schon Virtualisierung? Ja, nein. Sondern welches Speichersystem nutzen Sie? Was für Erfahrungen haben Sie mit diesem System gemacht? Als Beispiel. Ja. Hast du ein Auto? Ja. Okay, gut. Dann ist die Frage ja beantwortet. Dann können wir ja das Gespräch wieder einstellen, wenn du jetzt Autoverkäufer bist. Nein, natürlich nicht. Was für ein Auto fahren Sie denn zurzeit? Ist das den Ansprüchen, das ist wieder eine geschlossene Frage, aber das ist eigentlich eine rhetorische Frage, ja, ist es Ihren Ansprüchen noch gerecht? Oder welche Ansprüche haben Sie, und das ist jetzt eine offene Frage, welche Ansprüche haben Sie denn an Ihr nächstes Fahrzeug? Welches Auto oder welches Fahrzeug würde denn Ihren Ansprüchen gerecht werden? Was sind es denn für Ansprüche, die Sie gerade haben? Das sind alles offene Fragen. Ja, dann gibt es wiederum auch die Warum-Fragen, die wir ja eigentlich beim NLP sagen, ah, die sollte man lieber nicht stellen, weil dann musst du in die Rechtfertigung gehen. Ist richtig, da geht's aber auch ums Coaching. Also beim Coaching solltest du Warum weglassen. Da solltest du andere Fragetechniken nutzen, um, ne, die Bedürfnisse und Wünsche des Zielen des Klienten herauszufinden. Wer ja in das interessiert, der kann mir dazu gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Wenn es um Kunden geht, dann sind Warum-Fragen manchmal wirklich ganz sinnvoll, weil dadurch kommt er echt ins Erklären und er gibt euch dann wiederum Einblicke in seine Bedürfnisse, in seine vielleicht auch emotionalen Beweggründe, die er hat oder Motive, ja, die ihn dazu bewegt haben, eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Und dafür kann eine Warum-Frage ganz gut sein. Ja, und dann gibt es natürlich auch hypothetische Fragen. Sehr geil. Also ich mag diese Fragen ja auch. Stellen Sie sich mal vor, es wäre wie folgt. Ja, und das ist eine theoretische Situation, die der Kunde sich dann vorstellt. Das fördert sein kreatives Denken und gibt dir Aufschluss über das, was er sich vielleicht auch wirklich wünscht und vorstellt. Ja, weil eine hypothetische Frage könnte sein, angenommen, wir würden eine Lösung haben, die für Sie genau richtig ist. Wie würde die aussehen? Ja, hypothetische Frage. Ja, also fängt er mal an, sich zu überlegen, was denn eigentlich für ihn wichtig ist, wenn er es vorher nicht schon getan hat, weil es gibt ja einen Grund, warum ihr euch unterhaltet. Aber das ist ja auch in der Kundenbeziehung logischerweise wichtig, ja. Stellen Sie sich mal vor, wir sind nächstes Jahr. Was würde sich denn im nächsten Jahr bei Ihnen geändert haben? Ja, dann kommt er natürlich auf seine Strategie zu sprechen und so. Und das ist auch wieder geil. Ja, und da kriegt ihr viel mehr Informationen, als wenn ihr nur über das aktuelle Projekt spricht. Dann auch eine Frage, die zum Verständnis immer wieder ganz gut ist, wenn man spiegelt oder paraphrasiert. Nennt sich das ja auch. So, was ist das? Das heißt eigentlich das, was der Kunde mir gerade gesagt hat, nochmal wiedergeben in meinen Worten, in meinem Verständnis. Sie haben gerade gesagt, das Thema Sicherheit ist für Sie an oberster Stelle. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, also das ist Paraphrasieren und hilft natürlich auch dem Kunden. Das ist nicht doof. Man sollte natürlich nicht nur paraphrasieren, weil dann denkt der Kunde auch, hört er mir eigentlich zu? Ja, sondern nur wenn es Themen gibt oder wenn du ja tiefer in ein Thema einsteigen möchtest und sicherstellen möchtest, dass der Punkt, weil den kannst du besonders gut vielleicht auch, ja, dass du diesen Punkt noch mal vertiefst. Dadurch, dass du es paraphrasierst, hebst du ihn noch mal hervor und der Kunde behält ihn länger im Gedächtnis als die Dinge, die er vielleicht auch im Gespräch schon gesagt hat. Also, das sind auch wieder so richtig geile Fragetechniken. Dann gibt es auch noch Skalierungsfragen. Und das ist auch cool. Ja, das muss man nur so machen, dass es persönlich klingt. Also, es sollte natürlich jetzt nicht affektiert klingen oder aufgesetzt, sondern so eine Skalierungsfrage. Ja, wenn Sie sich das jetzt vorstellen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist Ihnen da Sicherheit? Kann man aber auch kombinieren mit mit dem Paraphrasieren. Sie haben ja gerade gesagt, Sicherheit ist Ihnen da wichtig. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, okay. Wie wichtig ist Ihnen denn Sicherheit auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Kontrastfragen. Und ich habe sie schon das ein oder andere Mal fallen lassen. Nämlich, was hat sich in der Zwischenzeit verändert? Kontrastfragen sind in der Regel vorher und nachher. Und das hatte ich ja schon gesagt, ne? Also, was hat sich in der Zwischenzeit bei Ihnen verändert? Und wenn wir uns jetzt vorstellen, kann man auch für in die Zukunft machen, ne? Auch geil. Wenn wir jetzt vorstellen, wir lösen das Problem jetzt, wie würde sich dann Ihre Situation verändern? Ist auch eine Kontrastfrage. Und dann gibt es natürlich auch noch emotionale Fragen. Dazu musst du aber auch ein gutes Verhältnis haben, weil manche Kunden denken sich so, hä, was wird der jetzt von mir? Kommt immer auf die Kundensituation drauf an oder natürlich auch auf die emotionale Situation. Vielleicht ist das auch angebracht, weil es sich um ein emotionales Thema handelt. Dann kann man natürlich auch fragen, wie fühlen Sie sich denn bei der Lösung? Ja, das ist dann wiederum für die Kinestheten unter uns. Gibt es auch eine Erklärung, ne? Visuelle Leute, auditive Menschen, kinästhetische Menschen, die mehr fühlen, visuelle Leute, die wir wollen mehr sehen und andere Leute wollen besser verstehen. Und andere Menschen wollen eben mehr fühlen. Genau, so, also deswegen auch manchmal die Frage, wie fühlt sich denn die Lösung für Sie an? Ist das richtig für Sie? Also, dann gibt es auch noch eine ganz geniale Frage. Es ist auch eine Warum-Frage, aber es ist fünf Warum-Fragen. Ja, und das musst du aber vorsichtig sein. Also da musst du vorsichtig sein, weil das kann nerven oder auch zum Helfen der Situation. Also da musst du wissen, wie dein Gegenüber vielleicht darauf reagiert, um das zu klären. Also fünfmal warum fragen. Ja, warum haben Sie sich denn für diese Situation entschieden? Naja, das war uns damals, eigentlich schien es uns die richtige Lösung zu sein. Aha, warum schien es für Sie die richtige Lösung zu sein? Na, also, ihr versteht, was ich meine. Das, was er sagt, nochmal in Frage stellen mit warum. Und so kommt ihr immer tiefer in das wirkliche Bedürfnis, in die wirkliche Entscheidung, in den wirklichen Grund. Da muss man aber aufpassen, ne, dass nicht, dass man da, wie gesagt, den Kunden vielleicht überfordert. Im Coaching ist das cool, ja? Nur sollte man da eigentlich keine Warum-Fragen, da stellt man diese Fragen etwas anders, um in die Tiefe zu kommen. Und dann gibt es auch noch geführte Fragen, auch ganz cool, weil damit leadest du deinen Kunden in eine ganz bestimmte Richtung. Ja, also die geführten Fragen, deswegen Leading-Fragen genannt oder geführte Fragen. Und das sind so Fragen wie, wie würde eine perfekte Lösung für sich aussehen? Wenn Sie sich vorstellen, wir würden diese Lösung für Sie liefern, wie würde sich Ihr Leben verändern? Wir hatten das schon. Da kannst du alle möglichen Fragen, Techniken dafür verändern. Nur du musst dich immer mit ins Spiel bringen und ihnen in die Zukunft blicken lassen, wie sich das dann auswirken würde, wenn es denn so wäre. Das heißt, der Kunde kreiert im Kopf schon das Bild, dass er mit dir schon Geschäft gemacht hat oder dass er von dir langfristig begleitet. Stell dir mal vor, ja, die nächsten 5 Jahre arbeiten wir glücklich zusammen. Was würdest du denn nach 5 Jahren, wenn ich dich zu unserem Grillfest einlade, zu mir sagen? Genau, das sind Fragetechniken. Und das macht richtig Laune, diese Fragetechniken zu benutzen und zu verfeinern. Und deswegen hoffe ich, dass ihr euch das ein oder andere jetzt gerade aufgeschrieben habt. Und ich kann mir vorstellen, dass euch das sehr gut dabei hilft, mehr Umsatz mit euren Bestandskunden zu machen. Natürlich auch mit euren Neukunden. Also für die jemanden, für die Leute, die jetzt gerade hier im Vertrieb sind und mit Neukunden beschäftigt sind, sind diese Fragetechniken und alles, was ich erzählt habe, auch wichtig. Aber auch für eure Bestandskunden. Also wenn ihr wieder mal mit eurem Kunden redet und einfach mal wieder ein Zielegespräch führt, ist es doch wichtig zu verstehen, wo will denn der Kunde hin? Und dafür sind diese Fragetechniken gut. Dafür ist es wichtig, dass ihr eine emotionale Bindung zu eurem Kunden aufbaut. Und natürlich ist es dafür auch wichtig, dass ihr versteht, was der Kunde sagt und nicht einfach nur zuhört. Ja. Und jetzt dürft ihr gespannt sein, weil die nächste Folge wird ein Interview sein mit einem ganz spannenden Kandidaten. Ich verrate euch jetzt noch nichts darüber, aber die nächste Folge wird ein Interview sein, wo ihr Einblicke mal aus einem anderen Unternehmen bekommt, wie die ihre Erfahrungen, welche Erfahrungen sie gemacht haben in Bezug auf Kundenbindung und welche Tipps sie auch für euch haben. Also freut euch auf die nächste Folge. Nächste Woche hören wir uns oder sehen wir uns wieder, denn ihr wisst ja, glückliche Kunden kommen nicht von allein.